wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also wir haben auch so eine, also wir machen super viel Sport, bei uns schreibt keiner Stunden auf. Wir haben gestern im Team bekannt gegeben, dass wir jetzt die 4-Tage-Woche einführen. Also wir wollen eigentlich die Leute dahingehend ermutigen, weniger dafür fokussierter zu arbeiten. Dieses Modell, dass Leute, dass man Menschen 8 Stunden im Büro wegschließt, nur weil die Zeit bezahlt ist, das ist ja irgendwie nicht zeitgemäß.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank. Eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln unplugged. Mal angenommen, Sie wollen Ihren 8-Stunden-Tag mal ein wenig anders verbringen als weggeschlossen im Büro. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn Sie Jan Frodeno hießen und zufällig der weltbeste Triathlet der Gegenwart wären, dann bietet sich folgendes Programm an. 3,8 Kilometer schwimmen, direkt danach 180 Kilometer Radfahren und zu guter Letzt ein Marathon. All das schafft Frodeno sogar unter 8 Stunden. Unser heutiger Gast ist Mario Konrad. Er war selbst Triathlet auf Bundesliga-Niveau und heute besitzt er in Köln gemeinsam mit Weltmeister Jan Frodeno ein Geschäft. Genauer, die Sportartikelfirma Rizon. Mit dabei sind sein Bruder Markus Konrad und der gemeinsame Freund Fabian Jung. Verkaufsschlager sind die schwarzen Leibchen, Suits genannt, die während der Strapazen hauteng am Körper anliegen. Wie es zu der ungewöhnlichen Triathlon-Kooperation kam, was er beim Ironman auf Hawaii erlebt hat, das erzählt Mario Konrad gleich im Podcast. Doch eines wird ganz deutlich, die sportlichen Jungs von Rizon wollen nicht nur den schnellen Euro machen im Wachstumsmarkt Triathlon, weniger ist mehr, so könnte man das Motto fassen. Was sie anpacken, das wollen sie nachhaltig und gut machen und sich zugleich für die Gesellschaft einsetzen. Wenn also Mario Konrad morgens mit dem Rad zur Arbeit ins belgische Viertel fährt, wo er die ehemalige Markthalle als neues Firmenhauptquartier gemietet hat, dann will er Sinn stiften und Spaß haben. Oder in seinen Worten?
Wenn man meine Tochter fragt, was macht der Papa eigentlich, dann sagt die immer, der arbeitet bei Rizon und die machen nur Quatsch im Büro.
Mein Name ist Stefan Merks und nun viel Spaß beim Gespräch mit dem Rizon-Gründer Mario Konrad. Herzlich willkommen, Mario.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Wir wollen jetzt gerne starten mit ein paar schnellen Fragen, mit der Bitte um kurze Antworten, schnelle okay, Antworten, wenn es geht. Ja. Einfach um ein bisschen Tempo aufzunehmen.
Ja.
Was sind für dich beliebte Laufstrecken, Schwimmstrecken und Radfahrstrecken in und um Köln?
Laufen finde ich den Grüngürtel schön. Alles rund um den Decksteiner ist schön, damit man was länger läuft. Also ich wohne in Hürth, dann hinten raus Richtung Otto-Meikler-See. Radfahren, würde ich sagen, bergisches Land, ein bisschen länger fährt. Ich habe in Bonn studiert, ich bin immer so ein bisschen Bonn verliebt noch, dann gerne so Richtung Bonn auch, übers Vorgebirge hin und am Rhein zurück. Und Schwimmen, ja, ich bin ehrlicherweise nicht mehr so aktiv triathlonmäßig. Ist ja klassischerweise macht man es halt überwiegend im Bad. Ansonsten Fühlinger See eignet sich sehr, sehr gut für Freiwasserschwimmen mit Neoprenanzug.
Und welches Bad?
Ich finde tatsächlich das Hürther, die Bütt ist schön und hier ums Eck ist das Agrippabad, finde ich auch sehr, sehr schön.
Mhm. Was nervt dich an Köln?
Ja, ich habe es ja gerade schon so angedeutet. Ne? Ich habe in Bonn studiert. Ich finde, ehrlicherweise darf man so laut nicht sagen, Bonn ist in vieler Hinsicht so ein bisschen das schönere Köln. So ist alles ein bisschen kleiner, man kann irgendwie mit dem Fahrrad, ist es ein bisschen entspannter. Das liegt nun mal auch daran, dass Köln halt natürlich im Krieg wahnsinnig zerstört wurde. Ich finde es relativ voll und gerade so zum Radfahren ist es ehrlich gesagt, also auch so zum Rad, ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit. Ich finde, da ist jetzt Köln nicht so das Riesenvorbild, was so Radschnellstraßen und an sich irgendwie urbane Mobilität angeht. Das geht vermutlich noch besser.
Das Thema Rad hören wir nicht zum ersten Mal bei dieser Frage. Ja. Welche Kölnerin oder welchen Kölner würdest du gerne mal treffen?
Das ist eine gute Frage. Jetzt erwischst du mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. fällt mir gerade ehrlich gesagt keine richtig kluge Antwort ein. Ich finde Reka irgendwie ganz interessant. Da finde ich aber grundsätzlich irgendwie interessant, ganz allgemein bei Spitzenpolitikern, dass die so ihr persönliches, also ich finde so diesen Spannungsbogen aus irgendwie auf der einen Seite so Gestaltungswille und Macht offensichtlich, aber auf der anderen Seite diese Bereitschaft zu haben, seine persönliche Unabhängigkeit im Sinne von Terminkalender und meinen Tag zu gestalten, abzugeben, das finde ich ganz allgemein bei Spitzenpolitikern, wo ich jetzt Reka, ich glaube, die hat jetzt nicht wahnsinnig viel Freizeit und vor allen Dingen auch keine Hoheit über ihren Terminkalender. Sowas finde ich immer total interessant. Würde ich mal gerne rausfinden, wie die das so für sich abwägen.
Okay. Mario, vielen Dank für den Auftakt.
Gerne.
Du stehst ja für das Thema Triathlon und speziell Triathlon-Bekleidung mit der Marke Ryzen, die du aufgebaut hast. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal verraten, wie Triathleten ticken.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben gerade so ein relativ großes Datenprojekt. Da könnte man natürlich jetzt irgendwie versuchen, über die Datenschiene ranzugehen. Dann kann man es versuchen, so ein bisschen eher aus der persönlichen Erfahrung abzuleiten. Ich würde es mal aus der persönlichen Erfahrung versuchen. Gerne. Wir haben selber ja irgendwie sehr lange Triathlon gemacht und sehr intensiv auch. Ich glaube, so ganz allgemein kann man so über den Triathleten halt schon sagen, das ist halt so eine Sportart, die ist halt sehr aufwendig. Du hast halt eine hohe Trainingsbelastung, gerade wenn du dann irgendwie Ironman machen willst, später mal oder so, oder auch direkt zum Anfang. Und deswegen würde ich sagen, sind Triathleten schon grundsätzlich eher ehrgeizige Menschen, so, weil Ausdauersport ist halt eine relativ lange, ist das erstmal eine lineare Kurve, ne? Also wenn ich mehr reinstecke, kommt mehr raus. Das ist dann eben, das hat dann auch irgendwann so einen abfallenden Grenznutzen, ne? Irgendwann kippt es halt, aber deswegen macht es auch, glaube ich, für Quereinsteiger, gerade die früher schon irgendwie sportlich waren, also ganz viele, die vom Fußball kommen und dann irgendwie sich verletzt haben oder so, also die so eine Grundfitness haben. Wenn du dann mit Triathlon anfängst, ist das eigentlich recht befriedigend, weil du oft eine sehr unmittelbare Wirkung, Ursache-Wirkung-Relation hast. Ne? Du steckst mehr rein, also trainierst mehr, dann wirst du schneller oder wirst fitter. So, ne? Das ist das eine. Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das dann sozusagen die Korrelation ist, weswegen man irgendwie da relativ häufig auch irgendwie Menschen so aus dem mittleren Management sieht oder höheres Management, also jetzt irgendwie durchaus eher so ein Klientel, die jetzt schon irgendwie vermutlich einen höheren Bildungsabschluss haben und so.
Ne? Ja. Also, genau. Gehört dann der Aspekt Ehrgeiz stark mit rein oder kann man auch Triathlet sein mit so mäßigem Ehrgeiz? Geht das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnig herausfordernde Sportart so, ne? Und eigentlich macht die ehrlicherweise nur dann Spaß, wenn es sozusagen mit einer gewissen Leichtigkeit dann irgendwann geht. Ne? Also natürlich kann ich auch sagen, ich mache einfach mal einen Triathlon mit, wenn ich irgendwie eine Grundfitness habe. Da gibt es auch ganz viele Menschen, die das irgendwie machen, so einen Volkstriathlon einmal im Jahr irgendwie so als Herausforderung. Wenn man jetzt aber als Triathlet den definiert, der irgendwie so, wie soll ich sagen, wirklich sich selber auch das ganze Jahr über als Triathlet bezeichnen würde und so ein Stück weit sein Leben danach ausrichtet, was es nämlich dann ehrlicherweise oft ist, da würde ich schon sagen, dass das so ein Stück weit eigentlich nur mit Ehrgeiz auch dann am Ende Spaß macht, weil ansonsten, also gerade ein Ironman, ich meine, das sind 180 Kilometer Radfahren und Marathon hinten drauf laufen, das macht jetzt per se schon nicht so irre viel Spaß irgendwann im Rennen. Und wenn man dann irgendwie sich noch quält und Muskelkrämpfe, also so, das fängt ja, also.
Du hast das ja selber auch erlebt. Du sagst, ja. du hast den Sport aktiv betrieben. Bist ja in Engelskirchen, glaube ich, über Schwimmen rangekommen an diesen Sport als Junge.
Genau.
Und hast dann im Studium in Bonn eben auch einen Triathlon-Verein angehört und warst auf Bundesliga-Niveau dann selber aktiv.
Genau, ja. Ja, also deswegen würde ich das so ein bisschen einschränken. Ich meine, so als Student hat man da irgendwie natürlich noch ein anderes Zeitkontingent, sage ich mal. Und deswegen war das so für uns, ich habe mit meinem Bruder das zusammen, irgendwie haben wir uns da so ein bisschen rein entwickelt und wir waren immer waren schwimmen und haben Handball gespielt, eher so leidlich erfolgreich, aber so, wir waren immer sportlich so. Und dann mit Beginn des Studiums nach Bonn, dann in deinen Triathlonverein, dann sind wir da irgendwie mit der Mannschaft dreimal in Folge, glaube ich, oder sogar viermal in Folge aufgestiegen. Sodass das eigentlich so eine lineare Entwicklung war. Man hat immer ein bisschen mehr reingesteckt und das war natürlich total toll und befriedigend und man wurde so jedes Jahr ein bisschen besser. Und für mich war das aber auch so, ich war jetzt nie so ein hardcore verbissener Triathlet. Also ich habe auch so meine Studentenzeit genossen. Also ich würde eher sagen, gelitten hat das Investment ins Lernen sozusagen, als jetzt irgendwie, dass man so das nebenher vom Studium auch noch genießen kann. Und das ist halt, insbesondere finde ich das halt jetzt so mit Anfang 40, wenn ich jetzt Leute sehe, die intensiv Triathlon machen, das neben einem anstrengenden Beruf machen und Familie, ehrlicherweise, das könnte ich, glaube ich, nicht mehr so auf dem Niveau wie damals.
Hattest du das, war das irgendwann mal für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht in Richtung Berufssportler, sondern ich belasse es als Hobby? Oder ist das dann einfach aufgrund der Leistung, sage ich mal, dann so gekommen und du hast dich damit abgefunden?
Ja, also eine gute Frage eigentlich. Es war genau, nämlich so mit Ende des Studiums waren wir auch so auf so dem Höhepunkt so unserer sportlichen Leistungsfähigkeit. Und das war jetzt schon irgendwie, da hat man mal irgendwie hier und da ein sehr schönes Rennen gemacht und hat auch mal den einen oder anderen Profi geschlagen, so dass man da so ein bisschen drüber nachgedacht hat. Klar war immer, also wirklich Geld verdienen, damit tut man nicht so, sondern es war eher so ein bisschen die Frage, naja, macht man das jetzt nochmal 3-4 Jahre ein bisschen intensiver, kann davon vielleicht so irgendwie von leben. Und dann kam aber ehrlicherweise ziemlich zeitgleich so mit Studiumende natürlich so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir denn jetzt so? Und glücklicherweise habe ich VWL studiert und
Da müssen wir gleich drauf kommen.
Okay.
Erzähl ruhig, aber ja. Warum VWL, die Frage kommt noch.
Okay. Ja. Ja, genau. Das Besondere oder Außergewöhnliche war vielleicht, dass so unsere Eltern waren auch immer selbstständig und mein Bruder und ich, wir hatten schon während dem Studium ein Gewerbe angemeldet und hatten halt so aus dem Kofferraum raus von Neoprenanzügen bis Fahrräder bis Klamotten eben unter anderem auch vertrieben und für Freunde und Vereinsmitglieder besorgt. Und da war eben eine Marke mal dazwischen, Skinfit hieß die, und die gab es in Deutschland noch nicht. Und dann war ich im Studium fertig. Die Überlegung stand an, okay, investiert man jetzt noch ein bisschen mehr in den Sport und oder macht man halt irgendwie was im Bereich der Selbstständigkeit weiter. Und dann hat sich das ehrlicherweise super miteinander verbinden lassen. Also,
aber das ist ja nun trotzdem nicht ganz selbstverständlich, dass man, gut, man ist Triathlet, aber damit hat man noch nicht automatisch den Drang aus dem Kofferraum raus, die ganze Zeit Powerbars und Neo-Wetsuits zu verkaufen. Das ist ja schon ein gewisser Geschäftssinn, der da in dir gesteckt hat, oder?
Also unsere Eltern waren immer schon selbstständig und vielleicht erklärt das so ein bisschen, ne, dass wir jetzt irgendwie, wir wollten uns immer selber finanzieren, hatten wir irgendwie so den Ehrgeiz und dann haben wir haben auch ein paar Sachen versucht, die dann später nicht geklappt haben. Wir haben eine Trainingsplattform, also für Coaching zusammen programmiert mit einem Freund. Wir haben versucht, ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, also so ein Maltodextrin und so. Also so, dass wir hatten da immer Freude dran durchaus, ne? So und wir hatten irgendwie da auch so den Willen, dass wir irgendwie auf eigenen Beinen stehen wollten. Also wenn wir uns schon, ich sag mal, diesen Luxus leisten, so ein bisschen individuelleres Lebenskonzept zu haben, dass man sich jetzt vielleicht nach dem Studium nicht sofort, also wie gesagt, VWL, da liegt dann halt nahe, Versicherung, Consulting, Banken etc. Karriere zu machen. Das haben wir das große Glück gehabt, dass unsere Eltern da auch nie das Gefühl vermittelt haben, so jetzt mach halt mal was Gescheites, ja. So, sondern die haben uns immer unterstützt in dem, was wir gerade machen wollten.
Das hilft enorm, glaube ich.
Ne? Ja, total.
Also, aber nochmal auf dein Studium, du hast es ja auch in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit durchgezogen, dieses VWL-Studium. Das ist ja das ist auch sehr bemerkenswert. Du warst mit 23, 24 Jahren schon, glaube ich, fertig damit.
Ja,
ne? Ja. Und rückblickend würde man ja sagen, du bist ja eigentlich, wenn man guckt, was du jetzt machst, auch mit Marketing-Themen und so, hätte man ja vielleicht gesagt, BWL wär passender gewesen als VWL. Warum die Leidenschaft für Volkswirtschaft?
Ich finde, also so ehrlicherweise ist es so, wie ganz oft, so zurückblickend kann man das dann irgendwie erklären. Die Entscheidung damals, ich habe Zivi gemacht in der Schule für Körperbehinderte bei uns ums Eck und ich wollte mich einfach so ein bisschen umschauen, was mir denn irgendwie liegen könnte. Und dann habe ich so in 2, 3 Vorlesungen mal reingehört und war mal bei Jura und war mal darüber überlegt, Sonderpädagogik zu studieren. Fand ich an sich Ökonomie interessant und fand aber damals schon Bonn als Stadt schöner und da gab es nur VWL. Und dann habe ich damals gedacht, na, dann fängst du halt mit VWL an, ein Grundstudium. Wir hatten damals noch Grundstudium, Hauptstudium und Diplom.
Ja.
Habe dann eben mit dem VWL-Grundstudium begonnen, mit der eigentlichen Idee, naja, dann kannst du dann nachher ja immer noch in irgendein BWL-Hauptstudium, Hauptstudiengang wechseln. Und jetzt der Bogen so zum schnellen Studium in Anführungszeichen. Ich bin so ein 80-20-Mensch. Also ich versuche mit sehr wenig Aufwand immer irgendwie halbwegs durchzukommen. Das galt fürs Studium eben auch. Und weil das ein sehr mathelastiges Studium ist in Bonn, ist es dann ehrlicherweise so gewesen, dass ich habe schnell studiert, aber nicht besonders gut, muss man sagen. Also das heißt, ich hatte dann irgendwann so den Dreh raus und wusste, das war dann eben sehr mathematisch und dann wusste man so grob, okay, ein bisschen ableiten, rauf und runter, das konnte man dann irgendwann und habe dann ehrlicherweise da, also in meiner Wahrnehmung war das eher so ein bisschen Schmalspur da durchgekommen.
Ja, aber trotzdem, also ich glaube, Bonn ist da auch nicht der schlechteste Standort. Wir haben einen sehr guten Ruf für VWL, ne?
Ja, tatsächlich.
Nobelpreisträger, selten, ja. Du hast, machen wir ein paar Jahre Sprung nach vorne. Du hast dann also die Geschäftsführung gehabt im Vertrieb für Landesvertrieb Deutschland für die Marke Skinfit. Mhm, genau. Das ist auch schon in Bezug auf Triathlon, ne?
Genau, das war so eine.
Ja. Und als sie das dann wieder zurückgezogen haben, sozusagen 2014, glaube ich, die Marke wieder zurückgeholt haben, standst du erstmal da und hast dich gefragt, what next?
Ja.
Wie geht es dann weiter?
Ja, genau, also das war so ein vielleicht noch so einen ganz kleinen halben Schritt zurück. Genau, wir haben das dann eben mit aufgebaut und zusammen mit unseren Eltern eben auch aufbauen dürfen. Wir sind dann ganz viel in Trainingslagern gewesen und haben das dann da so entsprechend, wir haben irgendwie so Gruppen geleitet und mein Bruder und meine Eltern haben dann irgendwie uns geholfen und dann abends da irgendwie einen Stand gemacht. Und genau, dann wurde das immer größer und dann war das ehrlich gesagt irgendwann so eine strategische Entscheidung, auf die wir keinen Einfluss hatten. Die haben dann das Zentrallager zusammengezogen und dann hat es halt geheißen, so, wir kaufen alle Ländergesellschaften zurück. Da gab es ehrlich gesagt nicht mehr wahnsinnig viele Optionen für uns. Genau, und dann stand man so ein bisschen da in Anführungszeichen. Und rückblickend muss ich aber sagen, war das natürlich irgendwie, also zu dem Zeitpunkt, wir hätten das nicht verkaufen wollen. Rückblickend bin ich natürlich total dankbar, dass es dann so gekommen ist, ne? Weil wir uns dann, also deswegen meinte ich eben so zurückblickend, kann man das dann immer so besser aufeinander aufbauen natürlich, aber wir waren halt, wir haben den Vertrieb geleitet und wir haben hier die Logistik aufgebaut, wir haben da wahnsinnig viel gelernt, aber klar, der logische nächste Schritt ist dann eben so das ganze Paket irgendwie zu machen.
Eine eigene Marke zu kreieren.
Das wollten wir zwingend eigentlich gar nicht so sehr im Triathlon, es gab erstmal so ein Jahr, wo wir uns ein bisschen ausprobiert haben und das war auch ein super Jahr irgendwie, dass man mal so komplett auch aus dieser Szene so raus war irgendwie. Und
aber dann seid ihr doch, dann habt ihr auf eine Karte gesetzt, nämlich es heißt auf der Homepage, ihr stellt her Apparel für Triathleten. Was ist denn Apparel? Das musst du nochmal übersetzen.
Also Klamotten, oder? Genau, eigentlich ist das wirklich ein Fashion-Label so. Ich muss so ein Stück ausholen. Mein Bruder und ich, wir waren erst so ein bisschen skeptisch, weil wir halt sehr lange dieses Skinfit gemacht haben und wir waren so ein bisschen die Gesichter. Das ist halt eine sehr homogene Gruppe an Menschen, die kennen sich auch so stark vernetzt irgendwie. Wir waren so ein bisschen die Skinfit-Jungs so und haben dann eigentlich für uns selber gesagt, naja, jetzt irgendwie, wir wollen jetzt auf keinen Fall so einen beleidigten Abklatsch machen. So. Und dann war aber ein guter Freund von uns, hat sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht, von einer großen Werbeagentur kommend. Und dann haben wir denen so ein bisschen geholfen und haben denen irgendwie aus unserem Netzwerk irgendwie Kunden besorgt und so und hatten mit denen viel zu tun so. Und dann haben wir irgendwie, das ist der beste Freund meiner Frau, die kennen sich seit Baby. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so lass uns doch nochmal gucken, ob es nicht irgendwie wir wollten einfach was zusammen machen. Wir drei, wir ticken total ähnlich. Wir haben so einen ähnlichen, mein Bruder, ich und Fabi eben.
Dein Bruder Markus.
Ne? Ja. Wir haben so ein sehr ähnliches Wertegerüst und wollen halt vor allen Dingen irgendwie Spaß haben und Leichtigkeit empfinden.
Aber so bei ihr bringt der Arbeit. Drei ganz unterschiedliche Qualifikationen mit sozusagen.
Komplett unterschiedlich, ja.
Ja. Und woher kam dann die Idee dann doch, obwohl du ja gerade geschildert hast, naja, wir wollen da jetzt nicht beleidigt so einen Skinfit-Abklatsch machen.
Ja.
Wieso dann doch Triathlon? Wie?
Genau, das kam dann eigentlich so ein bisschen, hat Fabi und sein Kollege damals, die haben so ein bisschen den Impuls geliefert, weil sie gesagt haben, naja, wenn man sich so diesen Ausdauersportmarkt mal anguckt, dann gibt es da eigentlich eine Lücke, die so nicht bedient wird, nämlich sehr hochwertig, in der EU produziert, sehr designaffin und eben nicht bunt, das ist so das eine Extrem, was es immer gibt, oder extrem über Funktion kommunizieren. Also sozusagen Compressionware war damals irgendwie total angesagt irgendwie, ne? Und das war irgendwie so für uns so ein Aha-Moment. Und dann waren wir immer noch skeptisch, weil wir dachten, naja, es muss dann aber schon auch von der Produktqualität wirklich nochmal ein anderes Level sein. Und da hatten wir dann irgendwie total Glück, weil wir einen Bekannten trafen, der eine sehr, sehr hochwertige Outdoor-Bekleidungsmarke in der Schweiz hat. Und der hat uns geholfen, die erste Kollektion zu entwickeln, sodass wir dann auch wirklich so extrem hochwertige Produzenten an der Hand hatten, weil das ist halt eigentlich die größte Hürde, ne? Dass du bei guten Produzenten reinkommst und da entsprechend dann auch überhaupt ernst genommen wirst.
Ja. Das heißt, also ihr habt, ich glaube, ihr nennt das nicht das kleine Schwarze, aber ihr habt das schlichte Schwarze neu erfunden für Triathlon. Also im Grunde weniger ist mehr.
Genau.
Das ist im Grunde eine Sache, die eher so die Designer anspricht, die Fotografen, genau. Die Architekten, die springen drauf an, glaube ich, wenn sie sowas sehen. Ne?
Ja, total.
Und eben nicht das Grellbunte.
Genau.
Und ich glaube, das war auch mit der Köder, warum Jan Frodeno, das ist ja jetzt vielleicht ein nächstes Kapitel auch für Ryzen, irgendwann ansprang und sagte, okay, bei der Marke mache ich mit, bringe da meine Expertise, meinen Namen ein und vielleicht sogar mein Kapital. Ne?
Ja, genau. Also vielleicht noch so ein bisschen ausgeholt zu dem Thema, so wir wollten eben nicht nur eine Triathlon-Brand sein, sondern wir haben bewusst gesagt, okay, das ist unser Startmarkt, den kennen wir gut, der ist sehr homogen, da gibt es ein paar wenige Rennen, da gibt es irgendwie ein paar Hotels, wo alle in Trainingslager hinfahren, da gibt es ein, zwei Medien, die man irgendwie, mit denen man, die wir auch kannten, die Redaktionen und so weiter. Und eben, wo jeder so jemand wie Frodo eben kennt. Und
man muss vielleicht kurz sagen, Jan Frodeno, eigentlich der erfolgreichste Triathlet weltweit derzeit, als dreimaliger Sieger des Ironman in Hawaii und auch Olympiasieger in China 2008. Also der Top-Athlet überhaupt ist sozusagen an eurer Seite.
Genau, das war dann eben, wo wir gesagt haben, okay, das könnte mit ihm zusammen, ist es eben, wir können dann wahrscheinlich sehr schnell uns im Triathlon-Markt irgendwie einen Namen machen, vorausgesetzt, es passt alles, was die Produktqualität und so angeht, was es dann zum Glück eben getan hat. Und das Zweite ist aber, dass wir gesagt haben, okay, perspektivisch eignet sich so ein Triathlon-Markt auch total gut, um eine wirklich breite Sportbrand aufzubauen, ne? Weil du halt sehr viele Triathleten gehen mit ihren Laufkollegen laufen oder mit ihrem Kollegen, der Radfahren. Das heißt, du hast eigentlich einen Brückenkopf in einen sehr viel größeren Markt. Und deswegen haben wir eben von vornherein gesagt, wir starten eben nicht nur mit so dem Special Interest, nur dem schnellsten Triathlon-Suit, sondern wir hatten von Anfang an von Hoodies bis einer dünnen Laufjacke bis Rucksäcken, Cappies, Socken, alles dabei.
Macht denn dieser modische Teil eurer Kollektion einen wichtigen Umsatz aus? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich interessanterweise so durch Corona auch nochmal so ein bisschen beschleunigt, ne, dass man eigentlich sagt, okay, die Menschen als solches sind irgendwie, haben viel Sport gemacht im letzten Jahr. Natürlich ist unsere DNA ganz klar, ich sag mal, Ausdauersport. Aber wir haben wahnsinnig viele Kunden, die auch uns als einfach nur als
Lifestyle-Brand
irgendwie waren.
Das ist ein bisschen, was Puma, glaube ich, damals sehr geschadet hat, ne? Dieser Weg Richtung Mode.
Ja, genau. Ich glaube, man darf das also so, wir werden niemals so unsere Wurzeln verlassen. Wir kommen aus der Performance-Ecke und das ist auch ganz klar irgendwie gesetzt, dass so jedes Produkt hat den Anspruch, auch wirklich im Sport zu funktionieren oder, ich sag mal, zumindest angrenzend an Sport, also auf dem Weg zum Sport oder wenn ich irgendwie auf dem Sofa liege. Also wir sind keine High-Fashion-Brand und wollen das auf gar keinen Fall werden.
Ja, und dafür steht ja auch Jan Frodeno, weil er ja euer Zeug nicht nur sozusagen in die Kamera hält, sondern auch am Leibe trägt, wenn er über die Ziellinie läuft. Ne? Und das heißt, er ist nicht nur Testimonial, wie man so schön sagt, Werbefigur, sondern auch erster Produkttester, nehme ich an. Und normalerweise muss man ja für so jemanden einige Scheine auf den Tisch legen, damit er sich mit so einer Marke sehen lässt.
Ja.
Wie war das bei euch?
Ja, es gab da zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann irgendwie überlegt haben, das Projekt anzugehen, gab es so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir so gemeinsam durschlüpfen konnten. Bei ihm war klar, okay, seine Karriere ist irgendwie endlich natürlich. Und er hatte so ein bisschen den, so suchte eigentlich nach Themen, die er während er aktiv ist noch mit anschieben kann und von denen er dann auch nach seiner Karriere irgendwie einen, mit denen er irgendwie sich identifiziert und auch mitarbeiten kann und so ein bisschen seine Passion auch irgendwie einbringen kann. Und das hat dann zum Glück zu dem Zeitpunkt geklappt, dass wir eben gesagt haben, okay, dann lass uns jetzt nicht nur irgendwie einen Werbedeal machen, den wir wie auch immer finanzieren, sondern ist das nicht was, wo wir zusammen irgendwie das Projekt wirklich als gemeinsame Gesellschafter angehen wollen. Und man muss zu Frodo sagen, sein bester Kumpel Felix, der ist ein Manager. Und uns war das total wichtig, dass wir das irgendwie dann auch gemeinsam als Gesellschaft, also damit wir nicht sozusagen immer so eine Diskussion haben von Sponsoringgeber zu Sponsoringnehmer oder so, sondern wir sitzen halt wirklich da und überlegen uns, was macht jetzt irgendwie Sinn, und es ist total harmonisch und es ist sehr wertstiftend und wertschätzend auch. Und als wir gemerkt haben, dass das gut funktioniert miteinander, haben wir gesagt, okay, das ist lass uns das auf jeden Fall machen. Also beide Seiten.
Ja, das hast du mal so beschrieben. Ihr habt euch irgendwie an einem Flughafen getroffen und er hat relativ spontan zugesagt, begeistert.
Ja, ja.
Musste das mit seiner Frau oder Freundin noch abklären, weil die auch noch überzeugt werden wollte. Stelle ich mir jetzt so vor, habt ihr ihm Anteile angeboten oder musste er noch Kapital sogar einlegen oder hat er das getan?
Genau, also beides so ein bisschen. Ne? Also wir haben alle Kapital mitgebracht etwas und wir haben alle Anteile bekommen und jeder bringt halt sozusagen operativ das bei, und das ist natürlich operativ, ist halt bei Frodo natürlich irgendwie die Marke nach außen zu präsentieren, und bei mir ist es halt vielleicht eher die Geschäftsführung, bei meinem Bruder Produktentwicklung und bei Fabi halt Design und Markenführung.
Also ein Team von 4 bis 5 Leuten, die sich da kümmern.
Ja.
Und er bringt jetzt auch das Thema Kaffee, glaube ich, noch mit. Ne? Ihr vertreibt jetzt sogar Kaffeetassen.
Ja.
Und kann man auch Bohnen kaufen bei euch? Oder wie ist das?
Genau,
also er hat eine eigene Kaffeelinie auch.
Also so ein bisschen entstanden nach seinem Olympiasieg, das ist so ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und die hatten damals eigentlich nur so als Dankeschön für die Partner und Sponsoren so in goldener Verpackung eine Frodissimo-Bohne aufgelegt, die er gerne getrunken hat. Daraus ist das so ein bisschen entstanden. Dann lief das so eine Zeit lang mit. Das war aber nie kommerziell. Bei einem großen Triathlon haben wir einen Messestand mit Kaffee gemacht. Und dann hat das total gut funktioniert. Und dieses Thema Kaffee-Culture und Radfahren, das passt halt auch super zusammen. Und dadurch hatten wir so immer einen etwas außergewöhnlicheren Messestand, weil es eigentlich eher so ein Café war und man sich da eher so als Treffpunkt sah. Und deswegen, so ist das dann zusammengekommen. Und jetzt hat er gerade in Girona sein zweiter Lebenstraum mit Emma zusammen, dass er so ein eigenes Café eröffnet hat, wo es dann auch einen Ryzen Store gibt.
Also das heißt, für ihn ist schon absehbar, sein späteres Leben nach aktivem Triathlon ist dann möglicherweise Kaffee und Ryzen, ja?
Ja, ich glaube, also so, der wird, ich mache mir keine Illusionen, dass Frodo jemals in irgendeinem Büro sitzt für längere Zeit. Das ist einfach nicht seine, es ist so seine Welt, und das ist auch überhaupt nicht das Ziel so, aber er kann super Fäden zusammenbringen und er ist halt so ein wahnsinniger Impulsmensch, aber auch der hat so eine wahnsinnige Energie irgendwie, der kann total gut Dinge anschieben und kann aber auch total gut Dinge dann abgeben. So, und wo er helfen kann, dann hilft er, und ansonsten lässt er dann irgendwie die Leute auch machen.
Obwohl ihr ja eben ein sehr schönes Büro jetzt anbieten könntet, ne? Also ihr habt ja jetzt, kommen wir mal kurz auf Köln nochmal zu sprechen. Ja. Ihr seid im belgischen Viertel schon seit einiger Zeit gewesen, aber jüngst nochmal umgezogen, und zwar in die Nähe des Brüsseler Platzes, in die Maastrichter Straße, in die sogenannte ehemalige Markthalle. Mhm. Da gab es ja mal den Versuch, tatsächlich einen frischen Markt auch zu etablieren.
Ja.
Und in diesem Gebäude, in dieser Halle, sitzt ihr jetzt, ja? Habt ihr kürzlich gemietet?
Ja, das war so eine der wilden Entscheidungen, die wir so rund um den ersten Corona-Lockdown treffen mussten. Und es war auch echt, das war echt eine harte Entscheidung, weil wir eigentlich wussten, das ist vom Standort her perfekt und genau das, was wir eigentlich suchen. Wir haben immer nach so einem Ort gesucht, das hatten wir in der Lindenstraße schon. Da war es halt sehr viel, da hatten wir so ein 120 Quadratmeter Büro, davon waren ungefähr 40 bis 50 Quadratmeter Shop. Und der Rest, da haben wir halt gesessen. Und es war immer total schön, weil es der Marke so einen Kern gegeben hat. Ne? Wir hatten vorne unsere Kaffeemaschine, wir haben alle immer so zusammen da Mittag gegessen und die Kunden kamen so rein. Das war so ein sehr schönes, so ein sehr schönes Gefühl irgendwie, was wir da hatten. Und dann wurde es uns halt ehrlicherweise zu klein. Und
obwohl ihr da noch nicht mal das Warenlager hattet, sondern es war nur sozusagen Showroom.
Wenn man genau, so, das war eigentlich nur Showroom. Ja. Genau, der Versand ist bei einem externen Dienstleister. Und dann mussten wir uns eigentlich mit Corona entscheiden, also wirklich mit Lockdown, wo wir nicht wussten, also wo ja keiner wusste, was kommt jetzt eigentlich. So, werden wir überhaupt irgendwelche Umsätze machen? Machen die uns nächste Woche die Logistik zu möglicherweise und so? Ja. Das war ja alles völlig unklar. Mussten wir diese Entscheidung treffen, ob wir diese, also in den Maßstäben damals irgendwie riesen Markthalle mieten.
Wie groß ist die ungefähr?
Ja, die hat schon so 450, 500 Quadratmeter.
Und ist zweigeschossig, glaube ich.
Zweigeschossig, so halbes Geschoss nach oben, halbes Geschoss nach unten. Und jetzt haben wir es halt, das Event-Team hat dann irgendwie tollerweise, die konnten die Nummer nicht auf Events, die haben dann halt zusammen mit meinem Bruder eigentlich den ganzen Umbau gemacht selber. Und jetzt haben wir oben Office-Flächen, sehr schöne, freie Flächen und unten dann eben den Shop. Genau, aber da ist dann auch so, wir wollen die Küche einrichten, weil wir haben immer zusammen Mittagessen und Sport gemacht und das ist uns halt wichtig und da freuen wir uns drauf.
Dass also Sport Ort im Sinne von, ihr nehmt das als Ausgangspunkt für eine Laufrunde ja, oder habt genau. ihr da irgendwelche Sportgeräte im
Beides Büro stehen? Beides tatsächlich, haben? Genau. Also okay. wir sind von da aus dann oft wirklich zusammen laufen gegangen oder Basketball spielen am Rathenauplatz oder wir haben eben auch mittlerweile so zwei Rollentrainer da, wo man dann halt Indoor trainieren kann. Ja, und da hoffen wir jetzt drauf, dass das so ein bisschen, ich sag mal, dieser schöne Kern sich wieder dann irgendwie etabliert bald und man da wieder so ein bisschen diese Wärme hat an so einem Ort, wo man dann sich auch sieht und von da aus ja. was unternehmen kann.
Ich glaube, ihr habt da auch Events geplant oder genau. ihr habt das mal kurz auch gestartet, Lesungen oder Vorträge. Mhm. Ihr habt da den sogenannten Rise and Tribe, also so genau. eine Art Community, so eine, ja. die sich dann da auch treffen, wie so ein Lauftreff ja. und da, von da starten. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, für euch auch, dass ihr als eine sogenannte Direct-to-Consumer-Marke, die ja überwiegend eben gar nicht auf Ladengeschäfte setzt, sondern auf einen Internethandel,
ja.
dass ihr da so eine Art Fanbase auch aufbaut. Ne?
Genau,
ja. Wie gelingt denn das?
Ja, also wir haben dieses Thema Tribe, was du schon angesprochen, wir haben wir haben so Cycling-Treffs und Running-Treffs da auch etabliert gehabt in der Lindenstraße schon und dann angefangen auch in der Markthalle und das wollen wir auf jeden Fall ausbauen und es soll halt ein inspirierender Ort sein, wo man sich irgendwie gerne trifft und deswegen auch dann irgendwie Lesungen oder irgendwie interessante Vorträge, die müssen gar nicht zwingend was mit Triathlon zwingend zu tun haben. Das können an sich inspirierende Personen und Menschen sein, die wir uns da wünschen.
Kannst du schon mal ein Beispiel nennen, was uns da erwartet?
Ja, wir haben also der Jonas Deichmann zum Beispiel, der war ja da. Das war total toll. Also,
wer ist das? Musst du nochmal
sagen. Ach so, Entschuldigung, das ist so ein Extremsportler, der hat schon diverse Rekorde aufgestellt, vom Cup zu Cup gefahren und ja. so. Und gerade ist er auf einem Triathlon rund um die Welt, der ist jetzt irgendwie 400 oder 500 Kilometer geschwommen durch die Adria, fährt gerade mit dem Rad quer durch, er musste durch Sibirien fahren gerade, also der fährt gerade wirklich durch minus 15 Grad und schläft im Zelt, also ist ein total irrer Typ irgendwie, aber so ganz beeindruckend, sehr angstfrei und sehr, sehr einfach, so von seinen Ansprüchen und der erlebt natürlich die tollsten Sachen so. Mhm. Fährt dann bis Vladivostok und von da aus soll es dann irgendwie mit dem Segelschiff, das ist aber gerade noch unklar, weil nicht ganz klar ist, wo er einreisen darf, ob Kanada, USA oder Brasilien. Und dann läuft er quasi durch den amerikanischen Kontinent, wo auch immer es dann sein wird. Mhm. Und dann mit dem Segelboot wiederum über den Atlantik und dann nochmal die kleine Schlussetappe mit dem Rad.
Ja.
Dann quer durch Europa zurück nach München.
Das ist beeindruckend. Aber es ist natürlich trotzdem auch im Bereich extremer Ausdauersport, wenn man so will, Erlebnis angesiedelt. Ne?
Genau, ja.
Ich bin auf eurer Homepage nochmal auch natürlich gestoßen auf eure karitative Aktion, nenne ich es mal, dieses United in Humanity,
ja.
wo ihr eben auch Geld sammelt für soziale Zwecke,
ja.
wo ihr, und das fand ich ganz erstaunlich, im Grunde diese Triathlon-Community ansprecht mit so Zitaten, ich sag mal, wie es hier steht, wir haben die Chance zu zeigen, wozu eine starke Gemeinschaft fähig ist. Oder hier geht's weiter. Was es bedeutet, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und zu lernen, was wir gemeinsam bewirken können, wenn wir achtsam sind mit uns und unserer Umwelt.
Ja.
Das sind jetzt Worte, die mir gerade im Umfeld Triathlon erstmal ungewöhnlich vorgekommen sind. Ne? Also positiv zwar, aber ich hätte das nicht dort erwartet.
Ja, also vielleicht liegt es auch daran, also wir sind jetzt, also wie ist es dazu gekommen? Also wir sind letztes Jahr dann so kurz vor dem Lockdown oder nach dem Lockdown war dann irgendwie klar, okay, wir kämpfen eigentlich ums Überleben, wie ja jeder gefühlt, weil irgendwie völlig unklar war, was kommt. Und in dem Moment hat man dann aber sehr schnell eigentlich gemerkt, okay, wenn so alles brach liegt, ich finde, das ist ja so für unsere Generation die erste richtige Herausforderung, muss man ja sagen. Und wenn man dann so alles brach liegt, hat man plötzlich ja gemerkt, irgendwie gibt es Dinge, die sind wichtiger als jetzt so irgendwie individueller Erfolg, sondern dass man hier halt zusammen durchkommt irgendwie. Und das haben wir uns dann halt sehr schnell, okay, haben wir halt gesagt, okay, auf was gehen wir denn jetzt so für uns als Thema? Und dann waren wir so, dass wir in zwei Punkten sehr klar, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall positiv kommunizieren, wir wollen irgendwie positive Beispiele zeigen, weil es wird eh anstrengend. Mhm. Und was können wir machen? Wir haben halt irgendwie, das Einzige, was wir an Möglichkeiten hatten, war, wir haben noch viele Shirts an Lager. Und dann haben wir eben dieses Key Visual United in Humanity entwickelt. Und dann ist das ehrlicherweise so losgelaufen, dieses Thema. Und daraus ist am Ende sogar eigentlich Frodos Tree at Home entstanden, hat dann zu Hause einen Ironman gemacht.
Auf den kommen wir vielleicht gleich noch, aber also ihr verkauft quasi, sag ich mal, ein T-Shirt für 50 Euro und 15 gehen dann sozusagen an den guten Zweck davon.
So genau. Ungefähr, ne? Ja, es ist, also das Shirt ist günstiger, genau, aber so die Größenordnung und genau, und das geht dann an einen guten Zweck, das heißt abzüglich der Produktion und Logistik bleibt jetzt bei den T-Shirts für uns da keine große Gewinnmarge hängen. Mhm. Das war aber auch irgendwie nicht das Ziel, sondern wir haben da wirklich gesehen, okay, wir müssen irgendwie hier zusammenhalten und gucken, dass wir da durchkommen. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen was, so als Unternehmer, also ich sag mal, die alte Unternehmerdenke von früher ist vielleicht, dass man selber nur gewinnen kann, wenn andere verlieren. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Bonner VWL, wie die Spieltheoretiker wissen.
Ja.
Das ist ja eigentlich, im Idealfall ist es überhaupt kein Zero-Sum-Game, also es ist kein Nullsummenspiel, sondern wir und wir in Einklang mit Umwelt und Menschen müssen ja irgendwie sehen, dass wir zusammen das Beste rausholen. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen für uns, was uns das für uns selber auch nochmal geschärft hat. So, was hat man eigentlich als Unternehmer für eine gesellschaftliche Aufgabe auch? Ne? Wir hatten auch gesagt, okay, unser allererstes Ziel ist halt so auch für unsere Mitarbeiter, dass wir eben, wir haben versucht, keine Kurzarbeit zu machen. Wir haben versucht, wir haben dann so Sachen, das Event-Team hat halt die Markthalle umgebaut und so. Also wir haben so eine ganz starke Solidarität selber gespürt und haben das dann eben auch unter Unternehmern gespürt. Und man hat es ja selber auch im Privatbereich gespürt. Ne? Man hat für andere Leute eingekauft, die irgendwie zur Risikogruppe gehörten. Und ich meine, wenn man so an dieses Klatschen denkt, ich meine, das ist rückblickend natürlich so ein bisschen, wo man jetzt sagt,
wurde dann albern dargestellt irgendwann, ne?
Später. Genau, ja. Man könnte auch sagen, zahlt die Leute doch einfach gut so, aber trotzdem hat man irgendwie gemerkt, dass so eine gewisse, da ist ja was mit den Menschen passiert irgendwie. Ja. Und das würde ich sagen, war für uns da so ein bisschen auch der Impuls. Und ja.
Das ist alles bewundernswert, gut. Ich habe mich jetzt nur auch gefragt, hast du das bei Triathleten auch erlebt, dass sie, klar, es sind Sportsleute, da bringt man sowieso besondere Werte oft mit, aber gerade Triathleten, finde ich zumindest, da denkt man ja nicht gerade an Solidarität zuerst, an Achtsamkeit, Zusammenhalt, sondern man denkt an das
sehr
fokussierte, den Tunnel, in dem man ist, mehr als, glaube ich, die Natur zu schätzen, durch die man da gerade rast.
Ja.
Und auch was Solidarität angeht, da kommt man natürlich bei diesen Einzelkämpfern, die es ja sind, jetzt nicht als erstes drauf. Hast du erlebt, dass sich solche Leute aus eurem Triathlon-Umfeld dann auch plötzlich ganz anders gezeigt haben?
Also ich würde gar nicht sagen, das ist wahrscheinlich das Bild, was man vielleicht so von einem Triathleten hat, aber ich würde das gar nicht so. Also so pauschal würde ich gar nicht sagen, dass das der Triathlet so ist. Und darüber hinaus würde ich sagen, wir haben total Wahnsinn Solidarität empfunden und die Triathleten als solches haben diese Aktion auch wahnsinnig unterstützt irgendwie, ne? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, wo in dem Moment, wo so diese Ziele weggefallen sind mit diesen krassen Rennen irgendwie, das war ja dann immer klar, okay, es gibt halt keine Rennen, hat das eher zu einer, wie soll ich sagen, dass man sich da irgendwie auch links und rechts nochmal mehr geguckt hat, irgendwie geführt. Und Also ich habe das als sehr solidarisch, also ich würde das als sehr solidarisch
wahrnehmen. Dann will ich da nicht irgendwelche Klischees reiten, die
eben auch nur Klischees sind. Nee, ich kann das schon verstehen. Ich meine, das ist natürlich so, wenn man sagt irgendwie Iron Man, das ist total krass und gerade wenn du dann berufstätig bist und irgendwie dann morgens um 5 irgendwie schwimmen gehst, das ist natürlich alles
hart fokussiert. Ich glaube, in Hawaii gibt es eine eigene Wertung für CEOs auch noch, ne? Also das, genau, das zeigt ja auch schon was, ne?
Ja, genau, das gibt es dann auch nochmal. Ich meine, das ist dann so ein bisschen, naja, da kann man so stehen, wie man will. Das ist dann auch so ein bisschen Iron Man Geldmacherei natürlich, weil man denen dann halt ein sehr teures Package noch verkauft im Vorfeld, in dessen Rahmen die sich dann entsprechend nochmal qualifizieren können. Aber also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das eher was auf sich selber Bezogenes ist im Sinne von, ja, ich will meinen Ehrgeiz ausleben, aber das sind ja ganz normale Familienväter, das sind Leute, die im Beruf stehen und dann nehme ich die jetzt nicht als total rücksichtslos wahr oder so, ja. Ne?
Das wollte ich auch nicht unterstellen oder andeuten.
Nee, also gar nicht.
Du hast das eben schon angerissen. Jan Frodeno hat eine ganz tolle Aktion auch gemacht, eine aufsehenerregende Aktion, nämlich ein Rennen gegen sich selbst sozusagen, jetzt im inneren Kern, nämlich bei sich zu Hause, aber mit unter Live-Beteiligung einer weltweiten Öffentlichkeit, die dann das verfolgen konnten, wie er in seinem eigenen Pool mit Gegenstromanlage geschwommen ist.
Ja.
Dann die 180 Kilometer auf dem Rollenfahrrad und dann eben auf dem Laufband noch den Marathon. Also er hat einen echten Ironman absolviert und hat sich, glaube ich, faktisch nicht mehr als 10 Meter vom Fleck bewegt.
Ja.
Und das war auch mit einer Spendensammelaktion verbunden.
Ja, genau. Also das war, also in der Tat, also ich hätte das ja eben schon so, wir haben dann überlegt zusammen irgendwie, was können wir machen? Und dann kam so ganz wirklich so aus dem Doing kam raus, dass eine der besten Freundinnen von Frodo in Girona, wo er lebt, zu der Zeit hat der Virus, die haben ja wirklich einen Monat komplett Ausgangssperre gehabt, hat der Virus da extrem, war extrem schlimm und die hatten ganz schlimme Verhältnisse in den Krankenhäusern und zwar so schlimm, dass die zu der Zeit hatten die ja nicht mal Atemschutzmasken und hatten wir eine Möglichkeit über unseren Produzenten wenigstens Stoffmasken zu besorgen und das haben wir dann mit Frodo einfach entschieden, machen wir jetzt und besorgen wir für sie und haben das dann dahin gespendet. Und so aus diesem ganzen, sozusagen aus diesem, wie soll ich sagen, Konglomerat, aus also dieser United in Humanity-Aktionen, dass man an sich irgendwie Frodo so vor Ort unmittelbar betroffen war oder halt im direkten Freundeskreis Leute hatte, die sehr, sehr unmittelbar betroffen waren. Und ihm so ein bisschen das Ziel abhanden gekommen ist, ist dann eigentlich diese Aktion entstanden, dieser Tree at Home. Und das war... Ja, das hat natürlich eine gigantische Welle geschlagen, weil zu der Zeit war ja aller Sport irgendwie quasi lag brach und eigentlich ist natürlich jedes Medium draufgesprungen, weil die das halt, und dann war das, ich weiß nicht, die haben eine Viertelmillion gesammelt. Gerade ist der Frodeno Fund ins Leben gerufen worden mit Laureus und die haben jetzt für benachteiligte Kinder in Girona einen Pumptrack aufgebaut. Und
Funtrack, also
so ein, so genau, für BMX-Fahrräder, so ein Pump, genau. Ja.
Und man konnte ja, das war glaube ich noch so ein Zusatzeffekt, sich auch beteiligen an dem Lauf oder dem Event und gegen ihn antreten sozusagen, wenn man sich da auf denselben Plattformen bewegt hat, konnte man mitfahren, mit Radeln und so weiter und sich messen oder ihn begleiten. Ne?
Genau, so war das.
Und er konnte zwischendurch seinen Kaffee immer trinken oder seinen Espresso.
Ja, und das war ja total cool, weil dann irgendwie so ein Boris Becker war dann irgendwie zugeschaltet und ich weiß nicht, Mario Götze rief an. Also das war irgendwie cool, weil es auch nochmal so ein interaktives, weil er eben so zu Hause war, konnte man ihm dann eben zuschalten, dann irgendwie so Topstars.
Das ist natürlich auch für euch extrem wichtig, als, wie gesagt, Direct-to-Consumer-Marke, ihr müsst ein bisschen trommeln. Ihr habt diesen Moment so toll beschrieben in einem anderen Medium, wo ihr die Website, als ihr angefangen habt, ihr habt euch alles überlegt, den Namen und wie das alles aussehen sollte, dann habt ihr die Website scharf geschaltet, saß zu dritt davor und es ist nichts passiert.
Ja,
es ist weil, wo soll der Traffic herkommen?
Genau, ne? So ist es halt. Das ist natürlich ist das so. Also rückwirkend muss ich da sehr drüber lachen, aber das war zu dem Zeitpunkt, wir haben uns da halt natürlich dann irgendwie 2 Jahre oder so mit beschäftigt mit dem Thema. Also für uns war das ja ultra präsent und natürlich denkt man dann so ein bisschen irgendwie, es ist ein ultra präsentes Thema, was natürlich totaler Quatsch ist, weil es halt natürlich nur für uns drei ein ultra präsentes Thema war und vielleicht ein paar Freunde von uns. Genau, und dann haben wir die Website scharf geschaltet und es ist genau nichts passiert, natürlich. So, ne?
Wie habt ihr das denn dann hochgekurbelt, dass dann plötzlich doch die Leute aufmerksam wurden? Was waren so Meilensteine im Marketing?
Ja, also grundsätzlich ist, das kannten wir ja zum Glück dann auf der anderen Seite schon aus der Zeit davor von der Marke. Also Direct-to-Consumer ist ja ganz langsam, also wirklich ein, also sehr langsam, also du wächst eben sehr, sehr langsam, weil du ja eigentlich jeden einzelnen Kunden erstmal in irgendeiner Form überzeugen möchtest. Die ersten Event-Auftritte, das waren so die größeren Hebel eigentlich. Ne? Wir sind dann eben zu Events gefahren, haben hinten im Ford Transit unseren Messestand gehabt, den selbstgebauten drin gepennt und haben uns dann dahingestellt. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen darauf geachtet, dass wir anders aussahen. Sehr viel schlichter, sehr viel Holz. Und allein das hat halt schon so ein bisschen für, hat uns so ein bisschen abgehoben. Und dann kannten wir eben viele von den Kunden noch von früher oder wir kannten die aus Trainingslagern und dann ist das wirklich so ganz langsam ans Laufen gekommen und hat so Stück für Stück irgendwie sich so ein bisschen da bekannter gemacht.
Und das läuft jetzt. Also wir haben jetzt über den Corona-Effekt schon gesprochen, aber ja. Ansonsten seid ihr auf einem sehr guten Wege und werdet immer größer. Wie würdest du eure Markenbekanntheit im Triathlon-Markt einschätzen?
Ja, also ich glaube, im Triathlon-Markt haben wir schon dann ehrlicherweise durch Frodo vor allen Dingen schon so einen Kickstart hingelegt. Ich glaube, da kennen uns schon viele jetzt. Es gibt eben eine große Triathlon-Zeitschrift, die hat uns dann auch eigentlich die 3 Jahre, wo es uns dann als Marke mit dem Suit gab, wurden wir von den Lesern als der Triathlon-Suit, also Gewinner in der Kategorie der Triathlon-Suit,
also gewählt. Der Anzug, das Wichtigste, was man anhat als
genau. Triathlon. Genau, mit dem Triathlon haben wir wahrscheinlich schon eine gewisse Bekanntheit irgendwie und so mit und mit wächst es eben da raus jetzt.
Habt ihr euch denn Ziele gesteckt, wo das mal hinwachsen soll?
Sagen wir mal, also wir sind jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig umsatz- und monetär getrieben. Also auf der anderen Seite sehen wir aber, dass es so, ich sag mal, 3 große Megatrends irgendwie gibt, die wir, also es gibt das Thema Direct to Consumer. Du kannst eben, also wenn wir jetzt an einen Sportfachhandel verkaufen würden, dann würden wir über 50% der Marge, also wenn ein Produkt 100 Euro kostet, gehen 50% dafür weg, dass der Händler XY das verkauft oder ein Zalando das für dich verschickt. Mhm. Wenn man das mal runterrechnet, bedeutet das eben, dass du halt durch die Aufschlagskalkulation extremen Preisdruck in der Produktion hast. Und wenn diese Handelsmarge oben wegfällt und es dir wichtig ist, dass du eine faire Produktion hast, dann kannst du eben völlig anders produzieren. Wir können uns eben leisten, oder wir leisten es uns eben, in Europa zu produzieren.
Europa heißt konkret welche Länder?
Ganz viel Portugal, Italien, Litauen etwas. Das sind so die Haupt-Tschechien. Das sind so die Hauptländer. Aber der größte, also unser größter Einzelproduzent ist Portugal. Mhm. Und das heißt, ich glaube, es wird einen Trend geben hin zu Direct-to-Consumer-Marken, die fair und nachhaltig produzieren. Das ist so das, weil du eben nicht diesen Preisdruck in der Produktion hast. Du kannst dir das auch leisten. Und das zweite ist so ein bisschen, ich meine, klar, Direct-to-Consumer bietet sich eben an, das als E-Commerce-Thema, also sprich über das Internet zu vertreiben. Und das dritte ist, glaube ich, so ein bisschen, das kommt eigentlich aus einer anderen Ecke, so wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also wir haben auch so eine, also wir machen super viel Sport, bei uns schreibt keiner Stunden auf. Wir haben gestern im Team bekannt gegeben, dass wir jetzt die 4-Stunden-Woche, die 4-Tage-Woche einführen. Also wir wollen eigentlich die Leute dahingehend ermutigen, weniger dafür fokussierter zu arbeiten.
Ja. Spannend.
Mhm. Genau, weil das irgendwie, also das ist ja total dieses Modell, dass Leute, dass man Menschen 8 Stunden im Büro wegschließt, nur weil die Zeit bezahlt ist, das ist ja irgendwie nicht zeitgemäß. So, ne? Und ich glaube, um so auf dir eine Frage zurückzukommen, das sind irgendwie Themen, die sind einfach relevant so in den nächsten Jahren. Deswegen, wir würden sagen, wir lassen es nach oben offen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es in der Größenordnung bleibt, wo wir jetzt sind. So, ja. Also,
das ist, man merkt das dir ja auch sehr deutlich an. Das ist jetzt kein BWL-Projekt, das man sich mal irgendwo als Businessplan ausgedacht hat und mit dem großen Ziel, irgendwann bei Adidas dann aufzugehen als Submarke. Ne?
Das nee, also wie gesagt, wie eben schon mal eingangs gesagt, also unsere größte Freude ist, dass wir drei was zusammen, also, oder das war unsere größte Freude zum Start, dass wir was zusammen machen können und wir mögen es einfach gerne zur Arbeit zu gehen. Und wenn wir das für uns mögen, dann ist das natürlich irgendwie auch der Anspruch, dass das die Leute, mit denen wir das zusammen machen dürfen, genauso tun. Also das wäre für uns, es ist für uns kein Spaß, wenn es dafür für andere irgendwie nur mit Druck geht, sondern es macht, wenn man meine Tochter fragt, was macht der Papa eigentlich, dann sagt die immer, der arbeitet bei Ryzen und die machen nur Quatsch im Büro.
Das ist doch super. Ja. Stichwort Quatsch. Also eine tolle Idee hattet ihr 2018 in Hawaii, das musst du nochmal kurz schildern. Ihr habt, da war Jan Frodeno krankheitsbedingt nicht am Start,
ja,
aber ihr wart trotzdem vor Ort.
Genau.
Und was habt ihr dann, inszeniert oder gemacht?
Naja, das war also, das klingt dann rückwirkend auch immer alles so wahnsinnig gut und durchgetaktet und getimed. Die Wahrheit ist eigentlich, war es ein Katastrophenjahr. Also Frodo hatte sich kurz vorher verletzt und konnte nicht starten. Wir hatten aber schon Flüge und so weiter gebucht. Und das Zweite war, dass uns die Location, wo wir eigentlich so einen Pop-Up-Store machen wollten, kurzfristig abhanden gekommen ist. Also eigentlich war es der Super-GAU. Und dann haben wir, dann war uns eingefallen aus einem Jahr oder zwei vorher, da gibt es so vor Ort so einen Local, der fährt mit so einem Bambus-Truck durch die Gegend und verkauft Eis. So ein ultra cooler Typ irgendwie, Papalopoulo Joe. Total netter, sympathischer Mensch. Und dann haben wir den bei Facebook angeschrieben und gefragt, ob wir seinen Truck irgendwie zusammen mit ihm irgendwie branden könnten. Und dann fand er das auch super und dann haben wir das gemacht. Und dann kam es eben zu dieser Szene, auf die du wahrscheinlich gerade eben, die du vor Augen hattest. Dann war eben Frodo halt auch vor Ort, aber verletzt, konnte nicht starten. Dann haben wir so ein Quatschvideo gemacht, wo er aus diesem Truck raus Eis verkauft quasi. Und dann haben wir hat er das bei Social Media, glaube ich, gespielt. Und dann ist das sozusagen von vielen Medien aufgenommen worden. Irgendwie so, Frodo kann dieses Jahr nicht am Preisgeldtopf teilnehmen, deswegen muss er Eis verkaufen auf Hawaii. Und dadurch war das so sowohl vor Ort eine coole Aktion, als auch so, es hat dann sogar so den daraus geschafft, noch aus dieser Hawaii-Bubble.
Habt ihr dann tatsächlich auch an der Strecke gestanden und so eisgekühlte Caps an die Teilnehmer ausgeteilt oder verkauft? Nee, genau. Verkauft ja wohl nicht, aber
ja, das haben wir das Jahr drauf gemacht. So. Man muss halt immer gucken, dass also mit Ironman ist es halt relativ, die haben halt die entsprechenden Rechte, wer wo was verkaufen und wie auftreten darf. Deswegen ist das so, und wir wollen uns da auch nirgendwo, jetzt, wir wollen da nicht total hardcore anecken. Deswegen ist das immer so ein bisschen, muss man halt gucken, wie man es irgendwie smart macht. Und wir haben dann im Vorfeld, fährt er halt einfach gebrandet da rum, aber am Renntag selber darf man da nicht an der Strecke auftauchen. Das ist extrem. Das wäre dann
schon Ambush-Marketing wahrscheinlich,
ne? Ja, genau. Okay. Das sind wir sind es irgendwie nicht so richtig, auch wenn man sich manchmal denkt, ach, müsste man da irgendwie mehr, wie soll ich sagen, mehr on point sein, aber das ist irgendwie nicht unsere Art.
Ja. Mario Konrad, eine letzte Frage hätte ich gerne noch an dich, vielleicht auch mit ein bisschen Nutzwertaspekt
ja,
für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man so wie du eine coole Marke aufbauen will und nur Quatsch machen sozusagen in der Wahrnehmung der Kinder,
ja.
Wie stellt man es an? Was ist der wichtigste Faktor, damit man das hinkriegt?
Ja, das ist irgendwie natürlich eine total schwierige Frage.
Zu groß die Frage, ne?
Also es ist, also ich kann halt nur von mir, ich kann das nur für mich beantworten, ehrlicherweise. Ja. Also ich habe da jetzt irgendwie nicht so den Sendungsdrang, aber ich kann, vielleicht kann man zwei Sachen so für mich irgendwie rückblickend so festhalten. Das eine ist, dass man, glaube ich, dass Angstfreiheit irgendwie hilft, weil man, glaube ich, oft in Dingen steckt, die jetzt so sind, wie sie sind und vermeintlich nicht änderbar sind. Was wir schon oft festgestellt haben, wenn eine Tür zugeht, sagt man ja, gehen 10 weitere auf. Ich glaube, der Witz ist aber, dass die 10, die aufgehen, die gehen nicht vorher auf. Die gehen, also man kriegt diese Sicherheit nicht, wenn man diese eine Tür nicht zumacht. Wenn man die Tür aber zumacht, also vielleicht jetzt irgendwie übertragen auf irgendeinem Job, der einem keine Freude macht, wenn man die Türe zumacht, dann ergeben sich oft irgendwie völlig neue Möglichkeiten, die man vorher, also man hat wie so ein weißes Blatt Papier dann plötzlich vor sich. Wenn man das sozusagen die Tür nicht zumacht, dann ist dieses Papier aber nicht weiß. Und dann kann man eben, hat man eben nicht den kompletten Chancenraum vor sich. Und das habe ich irgendwie oft erleben dürfen. Das fühlt sich immer so ein bisschen nach Glück an, aber ich glaube, dass das oft hilft, dass wenn man merkt, das ist jetzt nicht mehr das Richtige, dann da irgendwie ohne Groll zu sagen, dann die Türe zu und das nächste Kapitel. Ich meine, was kann uns hier wirklich Schlimmes passieren? Es spielt sich alles im Kopf ab, auch häufig, glaube ich.
Vielen Dank.
Gerne.
Tolle Antwort und tolles Gespräch. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war Mario Konrad, ein Kölner Unternehmer mit Sportsgeist, der es verstanden hat, einige Tugenden aus dem Triathlon auf den Beruf zu übertragen. Wer nur mutig genug ist, ein überkommenes Kapitel abzuschließen und in diesem Moment volles Risiko geht, dem wird oder der wird sich auch eine neue Chance eröffnen. Mir imponiert diese Einstellung, aber wie denken Sie darüber? Uns würde Ihre Meinung interessieren, zu dieser Folge von Wirtschaft Köln Unplugged und zum Format insgesamt, bei dem wir uns ja vorgenommen haben, interessante Köpfe aus Köln für Sie zu präsentieren. Sie können uns gerne abonnieren bei Apple Podcast oder Spotify oder den anderen gängigen Plattformen und dort auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Haben Sie Fragen oder Ideen, Kritik? All das ist hochwillkommen. Schreiben Sie uns entweder auf dem LinkedIn-Account des Rotunda Business Club oder per Mail unter podcast@rotunda.de. In der kommenden Woche meldet sich mein Kollege Manuel Heckel mit einem gebürtigen Ostfriesen bei Ihnen, den es nach Nordrhein-Westfalen verschlagen hat. Zu Gast in der Rotunda ist Gareth Dün. Als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln ist der Mann gewissermaßen Anwalt für die Interessen der hiesigen Handwerker. Und das nicht erst seit gestern. Schon als er 5 Jahre lang Wirtschaftsminister des Landes NRW war, hat er sich für jene Menschen stark gemacht, die uns die Brötchen backen, die Häuser bauen und die Autos reparieren. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Mein Name ist Stefan Merks. Hören Sie in Kürze wieder rein. Bis dahin, machen Sie es gut.